Vorausgehört. Neues für die Ausbildungspraxis. In Gesprächen teilen Fachexpertinnen und Experten aus Praxis, Wissenschaft und Politik ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Digitalisierung in der beruflichen Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Vorausgehört, Neues für die Ausbildungspraxis. Mein Name ist Daniel Garcia González. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Berufsbildung und moderiere die heutige Sendung. Wir starten heute mit einem neuen Themenschwerpunkt zu Augmented und Virtual Reality, kurz AR und VR, in der beruflichen Bildung. Dabei wollen wir beleuchten, welche Einsatzmöglichkeiten AR und VR bereits in der Berufsbildungslandschaft haben und auch über ein neues Berufsbild berichten, das ab diesem Jahr zum ersten Mal ausgebildet wird. Der bzw. die GestalterIn für immersive Medien. Bevor wir aber das Berufsbild und Good-Practice-Beispiele vorstellen, wollen wir erstmal klären, was genau AR und VR eigentlich bedeutet, wie sich die beiden Technologien entwickelt und im Bildungsbereich etabliert haben. Und für dieses nötige Hintergrundwissen haben wir uns drei Experten eingeladen, die selbst schon eine ganze Weile beruflich mit immersiven Medien zu tun haben. Und damit begrüße ich und gebe das Wort an unsere heutigen Gäste, Jens Epe, Sönke Kirchhoff und Tim Deussen. Stellen Sie sich gerne einmal kurz vor und erzählen den Hörerinnen und Hörern, was Sie beruflich machen.
Ja, mein Name ist Jens Epe, ich bin technischer Geschäftsführer von der World of VR GmbH hier in Köln. Wir entwickeln seit 2015 jetzt virtuelle Realitäten. Vor allem im betrieblichen Umfeld haben wir uns auf Trainings spezialisiert, denn da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten, über die wir sicherlich sprechen werden. Mich begeistert das Thema allerdings schon viel länger. 2008 habe ich zum ersten Mal von Augmented Reality gehört, beziehungsweise gelesen, es gesehen in der Zeitung und musste es dann unmittelbar direkt studieren und dann natürlich auch zum Beruf machen, das Ganze. Mittlerweile auch ein bisschen darüber hinaus, bin auch ehrenamtlich in einem Fachverband tätig für virtuelle Realitäten und versucht ein bisschen auch die Szene so zusammenzuhalten.
Ja, ich bin Sönke Kirchhoff, Geschäftsführer der InVR Space GmbH, Gründer und Geschäftsführer. Wir sitzen in Berlin, haben eine kleine Niederlassung in Hamburg und eine in München, beschäftigen uns mit dem Thema VR, oder ich persönlich würde sagen, angefangen mit 360 Video vor circa 12, 13, 14 Jahren. Das war so ein fließender Prozess, weil ich aus der Filmproduktion komme, und haben dann irgendwann vor 8 Jahren die InVR Space gegründet und dann auch sukzessive immer mehr von 360 Video hin zu interaktiveren Projekten gearbeitet, beschäftigen uns, wie der Firmenname schon sagt, hauptsächlich mit VR. AR spielt aber auch eine Rolle, wenn auch eben halt eher untergeordnet für uns. Wir sind tätig im Bereich zwischen Werbeprojekten, künstlerisch-narrativen Projekten, dokumentarischen Projekten, Live-Broadcast haben wir auch relativ viel gemacht, präpandemisch. Also relativ breit aufgestellt, agnostisch könnte man sagen, was die Formate in dem Medium angeht, haben ein Standbein in der Forschung und Entwicklung, da insbesondere viel mit dem Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut zusammen, betreiben nebenbei auch noch ein Rental, sodass wir eben halt auch ganz guten Zugriff auf Technologie haben, dauerhaft. Und wie Jens bin ich auch im Vorstand des EDF-VR. Netzwerkarbeit ist mir durchaus auch wichtig. Ebenfalls im VRBB, dem Berlin-Brandenburger Netzwerk für VR, und XR4 Europe, dem europäischen Netzwerk.
Mein Name ist Tim Deussen und ich habe ein Studio für immersive Medien in Berlin. Das heißt, wir realisieren Augmented Reality, Virtual Reality Produktion, 3D-Produktion in den Bereichen Industrie, Wissenschaft und Forschung, Kultur und Bildung. Und da wir da halt dann doch einen Einblick in verschiedene Themenbereiche haben und auch unterschiedlichste Projekte schon umgesetzt haben, wurde ich halt darum gebeten, ob ich mit als Sachverständiger dabei sein kann bei der Definition dieses neuen Berufsbildes.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung an die versammelte Runde. Jetzt würde ich gerne einmal, wenn wir hier so viel Fachexpertise versammelt haben, von Ihnen erklären lassen, was man genau unter Augmented bzw. unter Virtual Reality versteht, wo die Gemeinsamkeiten der beiden Technologien liegen und wo die Unterschiede.
Ich mache mal gerade die Unterscheidung zunächst. Bei der Augmented Reality kann man eigentlich ganz einfach sagen, dass es darum geht, die echte Realität um virtuelle Objekte zu erweitern. Beste Beispiel ist der Pokémon Go. Wir haben quasi das echte Kamerabild und setzen da dann diese virtuellen kleinen süßen Monster in die Welt hinein. Bei der virtuellen Realität wiederum geht es darum, sich komplett in eine andere Welt zu begeben. Im besten Fall natürlich virtuell konstruiert. Das können natürlich Computerspiele sein oder auch 360-Grad-Aufnahmen, die man dann in einer Brille, das gehört dazu, in meiner Definition, konsumieren kann. Also der Unterschied nochmal explizit. Bei Augmented Reality wird die Welt Erweitert um virtuelle Objekte in der virtuellen Realität tauchen wir komplett ein in eine komplett computergenerierte Welt.
Beide Technologien sind auf eine gewisse Art und Weise immersive Technologien und sie erweitern auf jeden Fall die Realität, entweder indem sie die gesamte Realität komplett ausblenden und um eine neue Realität erweitern oder eben halt durch Bausteine erweitern in der Augmented Reality. Eine Gemeinsamkeit kann sein, dass es in Brillen stattfindet, also VR-Brillen, die komplett abgeschlossen sind. Es gibt aber auch AR-Brillen wie die HoloLens oder Magic Leap zum Beispiel, andere Hersteller, ich muss sie jetzt nicht alle aufführen, glaube ich. Während AR aber eben halt im Zweifelsfalle, wie gerade das Beispiel Pokémon Go, auch einfach nur auf dem Smartphone passieren kann. Oder ich glaube, die meisten Anwender AR viel mehr als eine Smartphone- oder eben halt Tablet-basierte Technologie wahrnehmen und VR tatsächlich in geschlossenen Brillen stattfindet für die meisten Leute.
Ja, vielen Dank für die Darstellung erstmal. Ich denke, man hat ein ganz gutes Bild davon bekommen, was man unter erweiterter bzw. auch virtueller Realität überhaupt verstehen kann. Wenn man das Ganze jetzt mal chronologisch betrachtet, also sich eine Art Zeitleiste vorstellt, wo würden Sie da den Ursprungspunkt sitzen und was sind relevante Ereignisse auf dem Weg zum aktuellen Status quo? Wie kann man die technologische Entwicklung möglichst prägnant historisch nachzeichnen?
Also ich würde sagen, wenn ich mir jetzt die Historie angucke und die Chronik, da gibt es eigentlich einen Aspekt, der vielleicht sogar noch ein Stück weiter geht in die Historie. Und das ist, wo kommt das denn eigentlich her? Und wenn man sich jetzt das 20. Jahrhundert anschaut, dann sieht man, dass das 20. Jahrhundert in erster Linie von 2D-Medien geprägt wurde. Das heißt, Fotografie, Film, Architektur, Zeichnung, das wurde alles in 2D hergestellt. Und heute leben wir in einer Zeit, wo 3D-Daten eigentlich das Wesentliche sind. Wenn man sich diese Medien jetzt anguckt, wo die herkommen, dann war die Fotografie das erste Medium, was die Zeit eingefangen hat, also einen Moment festgehalten. Video oder Film hat es dann geschafft, den Fluss der Zeit festzuhalten. Und was jetzt mit Virtual Reality und Augmented Reality passiert ist, dass wir den Raum festhalten. Also die dritte Dimension. Das heißt, da ist noch eine Dimension hinzugekommen zu der Art und Weise, wie die Realität eigentlich aufgezeichnet und wie man dann damit auch arbeiten kann. Und dieses Dreidimensionale, das ist eigentlich der Kern von immersiven Medien. Und das heißt also, in dem Moment, wo man 3D-Daten zur Verfügung hat, räumliche Daten, in dem Moment braucht man auch Geräte und Techniken, um sich diese anzusehen. Und das ist auf der einen Seite Virtual Reality. Das ist Augmented Reality, das ist immersives Audio, sind also alles Medien, die räumlich arbeiten. Und wenn man jetzt sich die Historie speziell von den Medien ansieht sozusagen, dann hat es da eigentlich angefangen mit Sachen wie 360 Grad. Und 360 Grad ist ein Übergangsmedium. Das ist sozusagen noch immer zweidimensionales Video. Es wird nur um einen herum in eine Kugel projiziert und dadurch habe ich die Illusion, dass ich mich in einem Raum befinde, in einem dreidimensionalen Raum. Aber in Wirklichkeit ist es noch ein 2D-Medium. Und dann gibt es halt tatsächliche 3D-Welten, in denen ich 3D-Modelle habe und in denen ich eine Tiefeninformation habe. Und diese Tiefeninformation ist das eigentlich dreidimensionale und immersive in dem Medium. Und das ist jetzt eigentlich immer mehr, dass dann Produktionen sich darauf fokussieren, wie kann man jetzt diese tiefen Informationen benutzen, um Geschichten zu erzählen oder Lernszenarien aufzubauen? Was ist überhaupt der Mehrwert, wenn ich räumlich arbeite? Und zusammenfassen kann man das Ganze eigentlich mit einem sehr schönen, würde ich sagen, konzeptuellen Metapher. Und zwar ist Film vielleicht Storytelling und 3D-Daten sind Story Living. Also ich lebe eigentlich dann in einer Geschichte, ich habe sie erfahrbar gemacht. Das ist so der Kern.
Wir hatten vor kurzem eine Veranstaltung, wo wir ein Smart City Projekt in Berlin umgesetzt haben.
Dem Hardenbergplatz, dieses Stadtplanungsprojekt, wo wir sowohl Augmented Reality benutzt haben, um zu visualisieren, wie könnte dieser Platz vielleicht in der Zukunft aussehen. Wir haben auch eine VR-Anwendung geschrieben, wo man in dem 3D-Modell des Platzes sich bewegen kann und das sehen kann. Und wir haben auch Drohnenflüge gemacht mit 360 Grad. Und dadurch, dass man jetzt diese verschiedenen Medien hat, in die man eintauchen kann, kann man halt diesen Platz aus verschiedenen Blickwinkeln verstehen. Das heißt, das ist dann ein XR-Projekt, wo eigentlich diese Sachen zusammenfließen und jedes ist komplementär zu dem anderen und jedes gibt ein bisschen andere Perspektive auf das Thema, was man gerade bearbeitet.
Erst Mitte des 20. Jahrhunderts ging es dann los, dass die digitalen Möglichkeiten überhaupt Dinge erlaubten, wie zum Beispiel Bildschirme in Windschutzscheiben oder sowas. Das, was wir jetzt eigentlich aus verschiedenen Filmen, aus amerikanischen Kriegsfilmen, aber auch aus Science-Fiction-Filmen kennen. Das hat sich da langsam aufgebaut. Und tatsächlich so richtig losgehen konnte es dann eigentlich erst Vermarktung, Verbreitung auch der Smartphones. Ne? Das wäre 2008, 2009 herum. Es gab zwar schon mal ernstzunehmendere Versuche vor der Jahrtausendwende, wo man versucht hat, VR einzusetzen, vor allem im Gaming-Bereich, aber auch schon da im beruflichen Umfeld. Aber die sind dann alle daran gescheitert, dass die Technik nicht annähernd so weit war, wie jetzt durch die Smartphones dann damals. Und die Smartphones haben es halt erst ermöglicht, durch die Militarisierung der Technik überhaupt sowas möglich zu machen. Die ersten Brillen, die dann rauskamen, waren definitiv Gaming-getrieben, total, ne? Der Gründer damals von Oculus, die Firma, die heute, nachdem sie bei Facebook war, nun bei Meta ist, hat das komplett aufs Gaming ausgerichtet gehabt, seine VR-Brille. Und viele Brillen, die heute noch entwickelt werden und auf den Markt kommen oder auf Technologien, die am Markt kommen, zielen eigentlich erstmal auf den Consumer-Markt ab. Dass der Business-Markt dann an zweiter Stelle steht, ist auch nicht mehr ganz so pauschal zu sagen, aber häufig ist es noch so.
Ich möchte noch zu dem einen Punkt von Jens hinzufügen. Ich glaube, neben den Smartphones, die sicherlich da eine ganze Menge plötzlich beschleunigt haben, ist gerade für AR sicherlich auch, sind so Technologien wie GPS, also die Geolokalisierung, irrsinnig wichtig. Also sowas wie Pokémon Go zum Beispiel wäre gar nicht denkbar, wenn nicht neben der Technologie des Smartphones auch im Smartphone eben mal GPS verbaut wäre, was einem überhaupt erst ermöglicht, dass man einen Mehrwert zu einem 3D-Objekt, was man in seinen Screen augmentiert kriegt, eben halt, dass das auch geolokalisiert ist und dementsprechend entweder spielerische oder eben halt auch Navigationselemente eben halt dann dazu augmentiert.
Ich würde noch einmal ergänzen, ne, und auch wieder auf die Frage zurückkommen, wo es denn eigentlich gerade so eingesetzt wird. Gaming definitiv an erster Stelle, aber auch da hat sich viel getan. Vor allem die großen Hersteller bieten mittlerweile sogenannte Produktivitäts-Apps an, denen man sich virtuell zusammenschalten kann, in VR schon direkt designen kann oder anderes, ne, verschiedenste Business-Use-Cases. Das natürlich für die ganze XR-Branche, die in Deutschland und in Europa ansässig ist, schon lange ein wichtiges Feld gewesen, weil wir mussten uns immer damit beschäftigen, wie können wir DSGVO-konforme Anwendungen an die Unternehmen bringen. Ne? Und da sind wir jetzt gespannt, ich zumindest gespannt, was jetzt dieser Einfluss durch die großen Hardware-Hersteller oder die Bereitstellung von Software durch die großen Hardware-Hersteller mit sich bringt.
Es wurden jetzt schon einige Einsatzbereiche genannt, also Gaming ganz klar hier als Ursprung, höre ich so raus, aber eben auch schon Training-Settings, die angesprochen worden sind. Wenn man das Ganze jetzt in puncto Massentauglichkeit nochmal hinterfragen würde, weil zum einen nämlich das so war, dass die Technologien schon eigentlich recht etabliert sind, sehr weit verbreitet sind, auf der anderen Seite aber eben doch noch nicht so ubiquitär beziehungsweise kostenintensiv in der Anschaffung, dass ich mich frage, wie massentauglich ist das Ganze eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt? Hier nochmal eine Einschätzung zu kriegen, fände ich ganz spannend.
Also ich glaube tatsächlich, das ist eine Wahrnehmung. Das ist auch wahrscheinlich dann dementsprechend auch eine richtige Wahrnehmung, weil wahrscheinlich viele Leute das so wahrnehmen. Ich persönlich nehme es tatsächlich mittlerweile anders wahr und glaube, dass das so ein bisschen eben mal dem geschuldet ist, dass wir uns natürlich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und Consumer, die sich damit erstmal gar nicht auseinandersetzen, das immer noch erstmal so gespeichert haben. Aber mit der Einführung der Oculus Quest, mittlerweile Meta Quest und dann jetzt der, also mittlerweile auch schon 2 Jahre her, Quest 2, ist das Problem des Kostenfaktors für mich eigentlich eliminiert gewesen. Das war das erste Headset für mich, wo ich dachte, technisch gibt es da nichts mehr zu bemängeln. Also klar, das erste iPhone war auch nicht das iPhone 14, sondern da gab es auch noch Potenzial zur weiteren Entwicklung. Auch das Kino hat sich aber seit den Gebrüdern Lumière bis heute auch wahnsinnig weiterentwickelt. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Problem unserer Zeit heutzutage, dass wir in unserer Businesswelt Businesspläne schreiben, die 3 Jahre dauern und das auch ein Zeitfenster ist, wo man bei Investoren irgendwie dann auch was beweisen muss. Vielleicht ist das aber ein viel zu kurzes Zeitfenster für so eine ganz neue Technologie. Vielleicht braucht so eine Technologie auch einfach 5 oder 10 Jahre. Das iPhone ist jetzt auch gerade mal 12 Jahre alt. Und ne, also deswegen, glaube ich, müssen wir diese Zeitfenster mal überdenken, bevor man nach 2, 3, 4, 5 Jahren schon über eine Technologie urteilt oder sagt, die ist da noch nicht angekommen. Ich finde für das Zeitfenster, was Jens vorhin noch angerissen hat, seit wann das überhaupt erst wieder ein Thema geworden ist, ich sage jetzt mal so 8, 9 Jahre, als Paul Malacky dem Oculus DK1 für Developer, DK, ne, das ist ein Developer-Kit gewesen, ein erstes Headset irgendwie wieder verfügbar gemacht hat oder es verfügbar wurde für Developer, dann die Samsung Gear auf den Markt kam, also man sich auch überlegen muss, was waren das für Geräte? Google Cardboard, Boxen, wo man ein Telefon reinsteckt. Das ist die erste Generation der Geräte in dieser jetzigen Generationswelle. Haben wir jetzt eine Quest 2 mit einer deutlich höheren Auflösung, mit einem mit Inside-Out-Track, mit Hand-Tracking drin, ne? Brauche nicht mal mehr Controller im Zweifelsfalle. Mit einem Store, der vollgepackt ist mit den unterschiedlichsten Games, Sportaktivitäten, Social XR-Plattformen und zwar Dutzende davon. Nicht jeweils eins, zwei, drei. Da sind Dokumentationen drin, da sind narrative Sachen drin. Da sind hunderte von Experiences, die auf Dutzenden von Festivals prämiert wurden. Davon gibt es ja auch immer mehr. Dass ich glaube, das Problem, dass kein Content da ist, nicht mehr existiert. Das existiert für manche Hersteller, weil es Exklusivität gibt. Manche Projekte findet man nur bei Meta, aber dann nicht bei Pico zum Beispiel. Das ist dann jetzt ein herstellerbedingtes Problem, aber kein generelles Problem. Content ist da. Die Brillen selber sind auch verfügbar. Und eine Oculus Quest 2, die haben gerade sogar witzigerweise vor einem halben Jahr oder einem Vierteljahr den Preis um 100 Euro erhöht. Nicht zuletzt wahrscheinlich, weil sie jetzt eine teurere Gerätegeneration auf den Markt bringen und deswegen schon mal die Consumer darauf einstimmen wollen, aber auch, weil der Preis so dermaßen niedrig war, dass er wahrscheinlich nicht mal, das kann man nur mutmaßen, aber wahrscheinlich nicht mal die Herstellungskosten gänzlich gedeckt hat oder zumindest keine Marge gebracht hat. Aber der Preis liegt bei, je nachdem, welche Speicherkapazität man auswählt, bei 400, 500 Euro. Und ein iPhone, ein neues, kostet in der kleinsten Version, glaube ich, 800, 900 Euro. Und das kaufen sich Leute teilweise einmal im Jahr neu, selbst wenn das alte noch funktioniert. Also das Preisproblem existiert in meinen Augen gar nicht mehr, sondern das ist einfach noch in den Köpfen, dass die Geräte total teuer sind, dass ich dafür einen High-End-Gaming-PC noch brauche, was aber gar nicht mehr der Fall ist. Die Quest 2 oder auch die Quest 1 und auch andere Geräte, ich will keine Schleichwerbung für Meta machen, ganz im Gegenteil, funktionieren standalone, ohne Computer, aber mittlerweile kann man die Dinger sogar per Kabel oder per Wi-Fi mit dem Computer verbinden und hat das eine Brille wie eine Rift damals war oder eine HTC Vive, kabelgebunden, bloß eben, weil man nicht mal mehr das Kabel braucht. Also die Evolution ist so schnell gegangen hier, dass wir technisch so dermaßen ausgereifte Systeme haben für einen Preis, für den man nicht mal einen Laptop kriegt oder eben halt eine Spielekonsole. Und wenn wir über Spielekonsolen reden, Sony bringt jetzt eine neue Brille auf den Markt, nachdem die Jahre pausiert haben, ist ein klarer Indikator für mich, dass auch Sony erkannt hat, dass im Massenmarkt, im Gaming-Bereich, den Jens ja eben gerade schon erwähnt hat, als ein treibender Markt hier, dass da Musik drin ist und nicht so, wie man geunkt hat, als Sony das erstmal ein bisschen pausiert hat, dass gar kein Markt ist und die da kein Interesse mehr dran haben. Nein, die haben einfach nur mal ein bisschen abgewartet und entwickelt, bis sie jetzt eine wirkliche neue Generation auf den Markt gebracht haben. Richtig beantworten können wir es dann 2023, wenn wir sehen, ob Apple wirklich ihr Gerät auf den Markt gebracht hat, was ja seit langer Zeit auch schon immer wieder mal geleakt wird, Studien dazu und so weiter und so fort. Ich glaube, ehrlich gesagt, die sind sehr nah dran, auch wirklich eins zu releasen. Und wenn Apple so ein Gerät auf den Markt bringt, ich glaube, dann ist A nochmal ein ganz anderer Player im Markt und B eben halt auch eine ganz andere Zielgruppe nochmal angesprochen. Plötzlich nämlich die Zielgruppe, die auch 1.500 Euro fürs neue iPhone jedes Jahr bezahlen
muss. Ja, ist schon sehr viel gesagt. Vor allem technisch würde ich jetzt gar nicht mehr drauf einsteigen. Das ist gut bestätigt. Ich glaube, es sind eher zwei, versuch's mal gerade aus soziokulturellen Aspekten gerade drauf einzugehen. Zum einen haben wir halt das Thema VR und auch AR wird seit 7 Jahren oder so schon ziemlich von der Medien, von der Presse ziemlich getrieben. Viele haben schon mal Erfahrungen damit gesammelt und viele auch recht früh am Anfang, auch mit so Cardboard, mit so einfachen Brillen. Vielen ist dabei leider auch schlecht geworden, das darf man ja noch sagen. Vielen wurde auch relativ schnell langweilig. Aber das ist eigentlich alles größtenteils besiegt. Wir haben super viele Inhalte drin, hast Sönke schon angesprochen. Technik ist so weit ausgereift, dass diese Motion Sickness halt so reduziert werden konnte, dass man sie ja bei den meisten Leuten gar nicht mehr ernst nehmen braucht. Na, die Größe, da ist irgendwie die größte Herausforderung, glaube ich, überhaupt die Überwindung, sich so eine VR-Brille aufzusetzen. Ne? Wir sind halt von Natur aus irgendwie eher faul als Menschen. Und so eine Brille sich aufzusetzen, ist halt einfach deutlich ja, aufwendiger, als einen Fernseher anzuschalten oder aufs Smartphone zu gucken. Man muss sich also viel bewusster darauf einlassen. Und da ist die Frage, wie oft macht man das so zu Hause? Geht man vielleicht, um so eine VR zu konsumieren, doch vielleicht in eine Spielhalle oder so, die ja auch mittlerweile sehr etabliert sind über ganz Deutschland, über die ganze Welt, auch wenn man sie selten sieht. Und wie kommt man vor allem aus diesem daraus, dass es den Anschein hat, man wäre dann Nerd, wenn man so eine Brille auf hat? Ne, man denkt ja sofort, der macht da Sachen, denen ich nicht zu tun haben will. Aber da drin sind halt wirklich unendlich viele Möglichkeiten, die man da abschöpfen kann. Und daher hier auch nochmal schon mal die Bitte an alle Hörerinnen und Hörer, probiert es halt einfach nochmal aus, auch wenn ihr schon mal irgendwann eine schlechte Erfahrung damit gemacht habt, weil das hat sich stark verbessert.
Also ich habe schon den Eindruck, dass XR-Technologien inzwischen massentauglich sind. Die zweite Frage ist die Adoption, sozusagen die Massenadoption. Die steht vielleicht noch aus zu einem gewissen Grad, aber die kommt auch gerade. Und warum das so ist, dass das massentauglich ist, sind eigentlich mehrere Gründe. Auf der einen Seite gibt es natürlich Headset-Hersteller, die das breit ausgerollt haben schon. Also es gibt Millionen von VR-Headsets inzwischen weltweit. Und es gibt auch große Plattformen, wo man sich verbinden kann, wo man den Content nutzen kann. Das ist also schon auch eine Massenadoption. Die zweite Sache ist, im Augmented Reality-Bereich, da gibt es ja zwei Ebenen. Das eine ist sozusagen auf Mobilgeräten. Und wenn man jetzt überlegt, zurzeit gibt es ungefähr 900 Millionen Mobilgeräte weltweit, die jetzt schon Augmented Reality fähig sind. Und diese Zahl, die steigt natürlich rasant an, weil alle paar Jahre kauft man ein neues Mobiltelefon und sowohl bei iOS wie auch bei Android ist Augmented Reality Teil des Betriebssystems. Und damit sind die Geräte sozusagen bereit, sowas zu zeigen. Und was wir gerade in dem Projekt, was ich eben erwähnte, am Hardenbergplatz gemacht haben, wir haben das auf der einen Seite auf Tablets gehabt vor Ort, um den Leuten das direkt zeigen zu können. Aber das ist auch eine App, die im Android und iOS App Store ist. Die kann sich jeder runterladen, der so ein Gerät hat. Und damit ist man in dem Massenmarkt. Also die Adoption schreitet voran, ist auch schon da. Und dann gibt es vielleicht noch einen sozusagen Aspekt dabei. Und das sind diese speziellen Anwendungsfelder. Also wenn man sich jetzt im Industriebereich Trainingsanwendungen ansieht. Ein Kollege von mir macht sehr aufwendige Trainingsszenarien für Tunnelbohrmaschinen. Und da macht das komplett Sinn, mit VR zu lernen, wie bedient man so eine Maschine, weil diese Maschinen an sich Millionen kosten. Und die hatten bisher in ihren Trainingszentren diese Maschinen stehen, die dann nur für Training genutzt werden. Und das machen die jetzt nicht mehr. Jetzt machen die das auf VR. Und man lernt besser sozusagen und dann geht man am Ende nur noch auf die Maschine. Genauso ist es im Medizinbereich. Also es kommen jetzt immer mehr Anwendungen im Medizinbereich raus, in dem Therapieanwendungen genutzt werden, wo die Vorteile vom Räumlichen sozusagen von Virtual Reality oder Augmented Reality genutzt werden, um Therapien zu unterstützen. Und im Bildungsbereich sind wir selber ja auch an ein paar Projekten dran gerade. Auf der einen Seite haben wir ja ein Projekt, was vom Bundesbildungsministerium gefördert wird, das heißt Haptik. Da geht es darum, Schüler und Schülerinnen die Grundkonzepte von Quantencomputern zu erklären. Und da bieten sich natürlich immersive Medien wirklich an, weil man Sachen visualisieren kann in Dreidimensionalität und erfahrbar machen kann, die sonst gar nicht sichtbar sind. Also auch da findet schon eine Adoption statt und da finden auch große Projekte statt. In Bayern gibt es zum Beispiel die XR-Schools. Das ist eine Initiative, um zu sehen, wie kann man jetzt diese Technologien in Schulen mit reinbringen, um Lerninhalte zu vermitteln und das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes greifbar oder begreiflich zu machen, weil es halt 3D-Medien sind. Und wir sind halt als Menschen dreidimensionale Wesen. Wir hören, wir sehen, wir fühlen in drei Dimensionen. Und wenn wir jetzt ein Medium haben, was diese drei Dimensionen ein Stück weit abbildet, dann macht es das eine Menge einfacher, Inhalte zu visualisieren und erfahrbar zu machen.
Okay, jetzt muss ich hier einmal ganz kurz nachhaken. Es wurden XR-Schulen genannt. Wie kann man sich das genau vorstellen? Was für Schulen sind das dann?
Das ist so, die haben tatsächlich VR-Labs, also die haben Headsets, die haben auch Tablets natürlich. Es ist ja immer mehr, dass Schulen entweder Tablets oder Computer haben. Und die haben aber auch 3D-Druck, also die gehen voll auf diese dreidimensionalen Techniken und fahren dann da verschiedene Projekte, wie beispielsweise dieses Haptik-Projekt ist eins, was Schüler sich dann ansehen können. Oder wir haben ein Projekt gemacht mit der Zentrale für politische Bildung, Lernort Rathaus heißt das. Da können Schüler und Schülerinnen über Kommunalpolitik lernen. Das ist ein VR-Raum. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen können dann in der Schule VR-Headsets nutzen, um in diesen Raum zu betreten, den zu erleben und dann da Inhalte zu lernen. Aber für uns ist halt die Initiative dabei eigentlich auch, die Möglichkeit zu geben, dass die selber Content produzieren. Also das ist ja die andere Ebene. Man lernt sozusagen, was eigentlich dreidimensionale Content-Produktion ist und wie man die dann halt nutzen kann, weil das doch nach meiner Meinung auch ein wesentlicher Teil von den Berufsbildern später sein wird.
Es wurden jetzt technologische Entwicklungen genannt. Wir haben eine historische Perspektive aufgemacht. Es wurden Einsatzbereiche genannt. Aus unternehmerischer Perspektive, das betrifft Sie alle drei ja jetzt auch als Selbstständige beziehungsweise Unternehmer in diesem Bereich. Was für Auswirkungen auf den Markt hat der von Ihnen nachgezeichnete Wandel? Vielleicht können Sie das mal so ein bisschen schildern. Jetzt sind ja zwei von Ihnen auch in einem Verband organisiert oder haben Vorstandsposten in einem Verband inne?
Ich würde sagen, der Markt ist deutlich, also es entwickelt sich überhaupt erstmal ein Markt und das hat jetzt ein paar Jahre stattgefunden und dementsprechend kann man jetzt langsam wirklich auch von einem Markt sprechen. Weil das Medium ist sehr divers. Es ist eben mal wie ein Fernsehgerät. Das kann ein Anzeigegerät am Flughafen sein, wann welcher Flug geht. Das kann aber genauso auch ein klassischer Fernseher sein und das kann genauso aber auch das Ausgabemedium für eine Spielekonsole sein. Also das Gerät an sich ist nicht nur für einen Zweck da und das ist bei VR genau dasselbe und deswegen merkt man, dass es eine sehr große Bandbreite mittlerweile an Unternehmen gibt. Die einen, die vielmehr in industrielle Anwendungen gehen, die anderen, die in medizinische Applikationen gehen. Märkte, die eben für sich auch wieder Eintrittsbarrieren haben, gerade im medizinischen Bereich zum Beispiel über Zertifikate, wo jetzt nicht jedes VR-Studio, wie wir zum Beispiel, einfach sofort auch mal was machen kann oder irgendwie reingeht, irgendwie, sondern da muss man auch schon aus dem Medizinsektor kommen und dann wiederum Ahnung von diesem Medium haben. Und das hat stattgefunden in den letzten Jahren, würde ich sagen. Wir finden eigentlich in fast allen Bereichen, sei es eben halt in der klassischen Medienproduktion, die klassischen Kunden da, sei es Automotive, sei es Immobilie, sei es Fashion, sei es alles, in allen Bereichen findet man mittlerweile Unternehmen, die seit Jahren für VR und AR Content herstellen oder mit den Unternehmen zusammen was herstellen. Genauso im Entertainment-Bereich hatten wir ja gerade schon angeschnitten, Games. Es gibt diverse Studios hier in Berlin, all over Germany, überall in Deutschland, Studios, die man seit Jahren wieder trifft, also die anscheinend auch wirklich jetzt nicht nur Eintagsfliegen sind, sondern sich etabliert haben und mittlerweile auch natürlich auch immer mehr wissen, was sie da tun, die entsprechend Content herstellen. Und genauso sehen wir es eben halt auch in der internationalen Festival- und Konferenzwelt. Es gibt Konferenzen, die seit Jahren immer wieder stattfinden zu bestimmten Themen, Learning, Medical, Engineering und so weiter, aber auch eben halt wieder im Entertainment-Sektor. Und das spricht für mich dafür, dass der Markt sich immer mehr konsolidiert oder eben halt nicht nur ein Markt da ist, sondern eben halt der Markt auch wächst und die Unternehmen da auch gesund drinne wachsen können. Wir sind hier in Deutschland, muss man sagen, auf eine gewisse Art und Weise natürlich privilegierten Situationen. Wir haben hier natürlich auch Herausforderungen, aber ich glaube, muss ich nicht weiter ausführen, es gibt andere Länder auf dieser Welt, wo es deutlich härter ist oder deutlich schwieriger ist, aus verschiedensten Gründen einfach mal ein Studio aufzumachen und in so eine Industrien reinzugehen. Trotzdem, und ich glaube tatsächlich, dass hier gerade in Deutschland der limitierende Faktor gar nicht mehr unbedingt der Markt ist, sondern der Arbeitsfachkräftemarkt zum Beispiel ganz klar ein limitierender Faktor ist. Wir finden kein Personal mehr so einfach wie vor 5 Jahren oder Leute, die interessiert sind an dem Medium und umsteigen wollen. Die es wollten, sind es mittlerweile. Wir müssen aus dem Ausland akquirieren, das ist aber auch nicht so einfach mehr oder war nie einfach auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir hier in Deutschland eben halt kein Investorenökosystem wie in den USA zum Beispiel. Da geht es um ganz andere Summen, wenn dann ein Startup investiert wird. Das findet hier auf kleinerem Niveau normalerweise statt oder man verkauft in die USA und dann sind es eben halt plötzlich keine deutschen Unternehmen mehr oder keine europäischen Unternehmen mehr. Das heißt, wir haben hier, glaube ich, ein ganz klares Zeichen dafür, dass der Markt sich konsolidiert. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass wir auch hier in Deutschland ab und zu vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stellschraube drehen dürfen, um es noch mehr zu optimieren.
Ich lege noch ein paar Fakten dazu als Mitglied vom Verband, die wir uns ja beide damit beschäftigen, was der Markt so macht. Gab es eine ganz spannende Studie, die das Mediennetzwerk NRW zusammen mit der TH in Köln jetzt vor kurzem erst, also im Oktober, veröffentlicht hat. Und das zeigt eigentlich auch nochmal ganz gut, wie sich der Markt entwickelt hat. Es gab halt innerhalb unserer Branche zumindest ein Wachstum von ungefähr 30%. Sind also viele Unternehmen, einige Unternehmen dazugekommen, aber auch die Aufträge, die laufen halt gestiegen. Sönke, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, es wäre jetzt so, dass der Umsatz, den die ganze Branche macht, ungefähr auf dem Niveau der Spielebranche ist. Und die deutsche Spielebranche hat sich in den letzten Jahren ja auch gut weiterentwickelt. Also definitiv ein sehr interessanter Markt, der halt ja in allen Prognosen auch deutlich Zuwachs noch prognostiziert bekommt. Ja, die Herausforderung wird auf jeden Fall sein, sich gegen die Anbieter aus dem Ausland durchzusetzen. Hardware-mäßig ist sowieso der Zug leider schon abgefahren. Da wird keine Brille aus Deutschland erwartet. Es gibt zwar jetzt mal eine aus Frankreich, die es probiert und damit auch speziell auf den Datenschutz Aspekt setzt, sagt, hey, wir sind halt nicht Facebook oder ByteDance aus China oder wo auch immer, sondern wir sind unabhängig und übermitteln keine Daten. Und da liegt natürlich auch die Chance für uns als für uns hier in Deutschland halt Anwendungen zu machen, die ja eben datenschutzkonform sind und ja den Bedürfnissen unserer Industrie, die wir hier Industrie und der Menschen, die wir hier haben, halt ja zu befriedigen, zu erfüllen.
Also ich merke auf jeden Fall, dass der sozusagen die Nachfrage nach diesen Technologien am Steigen ist. Also man kann definitiv merken, dass da eine Welle ist, die größer wird. Und das ist natürlich toll, dabei zu sein. Und was wir jetzt auch exemplarisch da am Hardenbergplatz gemacht haben, da haben wir eine Veranstaltung im öffentlichen Raum durchgeführt, auf der es halt Augmented Reality gab, Virtual Reality, Projection Mapping mit Videoprojektion. Und das ist ein ganz neues Format von Veranstaltungen, was da gerade quasi aus der Taufe gehoben wurde. Und das bedeutet natürlich auch neue Geschäftsmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite ist es so, dass viele Betriebe immer mehr mit 3D-Daten arbeiten. Also Produktion, Herstellung von Produkten, Planung passiert in 3D. Und das bedeutet natürlich auch, dass man dort Augmented und Virtual Reality einsetzen kann oder 3D-Druck und diese Technologien. Also für uns ist es so, wie wirkt sich das jetzt auf uns aus? Das wirkt sich so aus, dass wir keine Zeit mehr haben, im Prinzip sozusagen. Wir haben sehr viel zu tun gerade. Und so geht es, glaube ich, auch anderen in der Branche. Und das ist toll, dabei zu sehen und auch ein Stück weit mitzuhelfen, dass das Ganze wächst und gedeiht.
Was bedeuten diese unternehmerischen Anforderungen denn auf die personelle Situation bezogen? Und inwiefern kann dann so ein Berufsbild, wie es dann eben mit dem Gestalter, der GestalterInnen für immersive Medien dieses Jahr auch zum ersten Mal ausgebildet wird, da einen Beitrag leisten?
Ich starte mal allgemein rein, weil die Anforderungen, die wir an unsere Mitarbeiter haben, sind halt schon recht hoch. Es sind oft nicht nur Leute, die nur programmieren können, nur 3D-Design, nur Filme machen können oder so. Sie müssen halt, um gute immersive Welten zu entwickeln, halt sehr interdisziplinär denken. Ne? Das heißt, ein Programmierer sollte relativ viel von 3D kennen. Einer, der 360-Grad-Filme macht, sollte auch davon wissen, wie theoretische Interaktivität durch Programmierung möglich ist. Und da kommt halt bei den immersiven Welten irgendwie alles zusammen. Das heißt, wenn wir derzeit auf die Fachkräfte, die wir aus den klassischen Ausbildungen bekommen, setzen, dann sind die halt Experten in ihrem Bereich und müssen halt bei uns dann auch nochmal intensiv lernen, wie das sich in immersiven Welten verhält, was es da zu beachten gibt. Es gibt halt derzeit keine oder kaum dedizierte Ausbildungsgänge, also sowieso keine Ausbildungsgänge bisher und auch wenige Studiengänge, die halt sich genau darauf ausrichten. Dementsprechend müssen wir halt, wenn wir neue MitarbeiterInnen hier im Unternehmen integrieren oder aufnehmen, immer noch sehr stark dafür sorgen, dass sie überhaupt erstmal verstehen, wie virtuelle Welten überhaupt so funktionieren, was es zu beachten gibt. Und ja, da könnte man sicher mehr machen. Ein letzter Punkt noch ist halt die Fachkräfteverfügbarkeit. Es kommen mehr und mehr große Unternehmen auf den Markt, die sich mit virtuellen Welten auseinandersetzen und halt auch größere Summen bieten können als kleinere Unternehmen wie wir, also größere Löhne, höhere Löhne wie wir, die dann mehr und mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Markt holen und selbst kaum die Möglichkeit haben, weiter auszubilden.
Ich würde es noch erweitern wollen, also alles unterstrichen und deckt sich mit meiner Wahrnehmung dazu. Gerade was die Problematik auch angeht, eben halt als kleines mittelständisches Unternehmen. Wir versuchen händeringend Fachkräfte auszubilden hier, in welcher Form auch immer, oder weiterzubilden, die aus älteren Ausbildungsberufen kommen und dann eben halt in Richtung VR weitergebildet werden müssen. Wenn sie dann erstmal da sind, dann ist es eben halt für große Unternehmen sehr einfach, die dann eben halt, also heutzutage gibt es genug Plattformen wie LinkedIn und so weiter, wo man identifizieren kann, wer seit 3 Jahren als Developer in einem solchen Unternehmen arbeitet und sie dann anzuschreiben. Das ist ein großes Problem, eine große Gefahr. Wir haben jetzt gerade über Developer geredet, das betrifft aber auch den gesamten kaufmännischen Bereich, muss man dazu sagen. Der ist auch betroffen, auch nicht nur in unserer Branche, das hört man aus der, daher komme ich, deswegen höre ich es da natürlich besonders einfach quasi. Film und Fernsehen, das ist genauso Produktionsleiter, Filmgeschäftsführer, all diese Berufe, da mangelt es an Fachkräften oder an Nachwuchs und das merken wir in VR auch. Es ist eben halt ein neues Medium, wo man neue Finanzierungswege suchen muss, wo nicht alles einfach so funktioniert, wie man es aus eben halt auch zum Beispiel Film und Fernsehen kennt oder Games. Es gibt da Überlappungen, aber es gibt auch Unterschiede. Und so Unternehmen wie wir, die jetzt eben halt kein Startup sind, nicht durch Investoren finanziert sind, auch ihre Projekte nicht über Investments finanzieren, da braucht es zum Beispiel Leute, die Erfahrung haben mit Förderantrag schreiben bei der Europäischen Union, bei den Filmförderinstitutionen in Deutschland, bei der Computerspieleförderung und so weiter. Das ist mittlerweile echt Mangelware. Und das sind auch Leute, die kann man schlecht aus dem Ausland, aus dem englischsprachigen Ausland akquirieren, weil diese Förderanträge und die Umsetzung des Ganzen, das Abrechnen dieser ganzen Sachen in einem sehr bürokratischen Deutsch stattfindet. Das heißt, auf der einen Seite ist es schwierig, da Leute mal eben kurz aus dem Ausland onzuboarden. Die Leute findet man hier nicht im Lande und die Institutionen selber fordern aber eigentlich eben halt Fachkräfte, die der deutschen Sprache und der deutschen administrativen Prozedere eben halt die kennen. Und das führt zunehmend zu einem großen Problem, eben halt dann auch in der Finanzierung von Unternehmen oder von Projekten in den Unternehmen.
Also es ist auf jeden Fall immer ein Bedarf da an Leuten, die sozusagen mit immersiven Medien umgehen können. Und es ist ja momentan, deswegen ist es ja auch so schön, dass dieses neue Berufsbild entsteht letztendlich, ne? Also ich glaube, dass das sehr spannend ist für junge Leute, dass man daraus tatsächlich eine Karriere machen kann und auch einen Lebensentwurf machen kann. Und die Nachfrage ist steigend. Man muss letztendlich natürlich auch Leute haben, um das umsetzen zu können, diese Dinge, ne? Und das geht am besten mit Mitarbeitern, ne? Oder Mitarbeiterinnen.
Inwiefern macht dann eine Ausbildung, die eben in dem neuen Berufsbild verankert wird, in dem Zusammenhang Sinn?
Also ich glaube, auf der einen Seite, bis jetzt ist es ja immer so gewesen und so ist es auch noch immer, dass man als Quereinsteiger in den Beruf reinkommt und reinkommen kann. Also wir selber kommen ja aus einem Hintergrund von Film, Video, Fotografieproduktion, also von einer klassischen 2D-Produktion. Wir haben dann angefangen, 3D-Animationen zu machen für Kunden von uns. Und mit dem Aufkommen von immersiven Medien haben wir dann gesagt, wir haben 3D-Modelle, dann lass uns die doch einfach in VR und AR reinnehmen. Und so hat sich das dann sozusagen eigentlich ganz organisch entwickelt, rein in die XR-Produktion, die wir heute machen. Und zu einem Zeitpunkt hat es dann aber auch einen kompletten Umbruch gegeben in unseren eigentlichen Workflows. Also wenn wir vielleicht am Anfang in 2D gearbeitet haben und später erst 3D-Modelle erstellt, so machen wir das jetzt umgekehrt, sodass wir sehr früh schon in 3D arbeiten und mit Game Engines arbeiten, um die Projekte halt aufzuziehen und zu entwickeln. Und das ist exemplarisch, glaube ich, für die Art und Weise, wie sich der Beruf entwickelt und das Berufsbild. Die zweite Sache ist, selbst bei den Unis ist es ja so, dass da auch noch eigentlich das fängt jetzt langsam an, dass Unis anfangen, auch VR-Labs zu haben und das anzubieten. Aber das Know-how ist halt noch gar nicht da, weil die Medien so neu sind und sich entwickeln. Und zum gewissen Grad ist es auch gut, wenn man einen Ausbildungsberuf hat. Also sozusagen wirklich hands-on. Und das ist, glaube ich, gerade für Industrieunternehmen wichtig. Also wenn die sozusagen Teilaspekte von Produktion selber durchführen wollen oder auch sehen wollen, wo sind im Unternehmen selber eigentlich die Potenziale für diese Technologien, dann ist es natürlich interessant, wenn man eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausbildet in dem Bereich und damit dann sich selber auch neue Chancen erschließt.
Ein Mediengestalter Bild und Ton, der vielleicht mit 16:9 Kameras umgehen kann, den kann ich vielleicht, oder nach Erfahrung relativ schnell dazu bringen, auch mit einer 360-Grad-Kamera umzugehen. Mit einer Game Engine umzugehen, ist was ganz anderes dann. Also die einfachen, da ist Unity besonders dankbar irgendwie, die einfachen Anwendungen gehen dann damit. Das lässt sich relativ schnell lernen und dann muss man wie in allem, auch wie in einer Schnittsoftware, einfach eine Routine kriegen, dass man die Shortcuts irgendwann drauf hat oder irgendwann beurteilen kann, wie lange ein Renderprozess läuft. Das ist alles in 2 Monaten, 3 Monaten, 4 Monaten beigebracht. Das ist alles nicht das Ding. Aber eine Programmiersprache lernen, das ist so wie jemanden, der gar keine Fremdsprache kann, plötzlich mit Chinesisch zu konfrontieren. Also mit einem hochkomplexen neuen Sprachvokabular und Grammatik und so weiter. Und auch eben halt anderer Malart der Sprache, weil es eben halt kein Schriftbild ist, wie wir es kennen. Und da wird es dann komplex. Und das ist dann auch wo man dann auch erst nach einem halben Jahr oder so einer Zeit jemand bemerkt, ist die Person dafür überhaupt geeignet und findet sie selbst Spaß daran? Ist der Entwicklungsfortschritt Motivation für die Person oder ist die Person total demotiviert, weil man nach 6 Monaten immer noch nicht auf die Ergebnisse gehofft? Also das ist ein Hochrisikoding, jemanden, der aus einer ganz anderen Ausbildung kommt, plötzlich da rein, weil es eben halt nicht einfach ein anderes Kamerasystem ist, mit dem man die Leute. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche, da gibt es einfach gar keine Schnittmenge in der Form.
Ich glaube, egal welche Ausbildung da vorher gemacht wurde, man muss halt schon dann nochmal speziell drauf schulen oder drauf, sich darauf einlassen, wie es halt in virtuellen Welten oder in Augmented Realities auch funktioniert. Das heißt, der 3D-Artist muss verstehen, wie kriege ich meine Modelle möglichst performant oder bestmöglich aufbereitet für diese Anwendungsszenarien. Der Programmierer muss viel besser verstehen, was passiert da eigentlich gerade noch im Kopf der Person, wenn die so eine Brille aufhat, ne? Und der UX-Designer, auch noch so ein schöner Job, den wir hier haben, der hat besonders viel zu tun, weil man kann unheimlich viel falsch machen, wenn man diese virtuellen Welten bedient. Wir sprechen ja auch von Best Practice, irgendwelche bestmöglichen Hinweise, wie man irgendwas umsetzt. Es gibt diese Best Practices halt selten in unserem Bereich und vieles muss man sich halt gerade noch als Unternehmen selbst herleiten, selbst entwickeln. Und da ist natürlich nochmal mehr Anforderungen an die MitarbeiterInnen als bei Berufen, wo das alles schon etabliert ist, wo man einfach nur einem Schema F folgen kann. Also in den letzten Jahren hat sich in der gesamten Bildungslandschaft da einiges getan. Die Universitäten sind stark drauf aufgesprungen. Viele Studiengänge haben jetzt teilweise dann einzelne Semester oder einzelne Module, wo es um virtuelle Realitäten geht. Das ist auf jeden Fall schon sehr hilfreich. Mit den Menschen aus den Ausbildungen kann man auf jeden Fall schon immer besser zusammenarbeiten. Aber da reden wir natürlich wieder nur von Studenten und Studentinnen. Und das Ganze ist meiner Meinung nach gerade eigentlich schon möglich, das auch ohne ein Studium zu lernen oder auch anzuwenden. Und da gibt es gerade definitiv kaum Möglichkeiten, außer an einigen privaten Berufsausbildungsinstituten, für die man dann aber leider auch noch ziemlich viel Geld meistens zahlen muss, um dann irgendwie einen Abschluss als Game Designer oder 3D-Designer oder so zu kriegen. Und da ist definitiv Mangelware, was die Ausbildung, Berufsausbildung explizit gerade am deutschen Markt angeht. Ja, und deshalb sind ja auch so motiviert gewesen, mitzuwirken an so einem neuen Ausbildungsberuf zum Gestalter für immersive Medien.
Ich würde sagen, man muss das auch hier wieder sehr divers betrachten. Man könnte jetzt ein Viereck malen und sagen, in der einen Ecke sitzt die Frage der Ausbildung oder der, wie wurde jemand ausgebildet und wohin müssen wir ihn dann weiterbilden quasi, um dahin zu kommen, was er braucht. In der unteren Ecke ist dann aber, oder in der daran angrenzenden Ecke ist dann aber auch immer die Frage der Attitüde. Auch da merken wir, das meine ich jetzt gar nicht wertend, aber es ist ja Fakt, dass man merkt, dass die Attitüde zum Thema Arbeit in Generationen sich verändert, so in irgendeiner Richtung. Und dann muss man auf der anderen Seite des Vierecks noch sehen, es gibt die Fragestellungen oder Problemstellungen, die wir haben als KMUs, als Kleinstunternehmen mit in unserer Größe, ich sage jetzt mal ein dreckiges Dutzend Mitarbeiter, so 12 Leute, 15 Leute, irgendwie sowas. Dann gibt es aber eben halt Großunternehmen, die eben halt 100 und weit mehr Mitarbeiter haben. Da stellen sich dann bestimmte Problemstellungen anders oder gar nicht oder andere neu. So, ne? Für uns im Mittelstand ist es so, ich brauche eigentlich Leute, die generalistischer denken. Die müssen nicht alle Generalisten sein, aber ich kann hier in meiner KMU nicht 3 Unity-Developer anstellen, 3 3Dler, dann noch 2 Charakterdesigner, dann noch 2 UX-Designer, weil ich muss ja immer alles doppelt haben, weil wenn einer mal krank ist oder im Urlaub, aber wenn die weg sind, dann liegt ja plötzlich die ganze Abteilung brach. Dann kann auch der Developer nicht mehr weiterarbeiten, weil er vom UX-Designer oder vom Charakterdesigner oder vom 3Dler keine Daten mehr kriegt. Das heißt, jeder muss hier in der Lage sein, im Zweifelsfalle auch bestimmte Prozesse weiter zu verfolgen, auch wenn er da drin nicht der Oberspezialist ist, wenn der andere mal nicht da ist. Und genau da setzt dann auch der Punkt Attitüde eben mal ein. Wenn ich nicht 3D gelernt habe, wenn ich nicht gelernt habe, in größeren Unternehmen funktioniert das sicherlich besser, dass man jemanden einstellt, der einfach Developer ist und der codet. So, that's it. Und das macht der 9-to-5 und dann irgendwie so. Daraus ergibt sich eben halt am Ende, dass wir in Kleinstunternehmen oder in KMUs Leute brauchen, die über den Tellerrand schauen, insbesondere in einem Medium wie, bleiben wir jetzt mal bei VR oder XA, wie auch immer, die wissen, dass das Medium so neu ist, dass man sich kontinuierlich weiterbilden muss, um am Zahn der Zeit zu sein, um nicht irgendwie den Anschluss zu verlieren. Und dafür brauchen wir natürlich viel mehr Leute, die das überblicken können, als für alles eine dezidierte Fachkraft oder gleich 10 Fachkräfte, weil dann sind wir keine KMUs mehr. Dementsprechend brauchen wir viel mehr Leute, die ein breites Verständnis haben von Erfahrung, sich dann spezialisieren in bestimmte Richtungen natürlich, aber eben halt auch gleichzeitig von Anfang an mitbringen, den Willen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Nicht zu sagen, so, das ist mein Ausbildungsstand, das mache ich jetzt hier, 9-to-5. Also wir sind ein Ausbildungsbetrieb und World of VR ist auch ein Ausbildungsbetrieb. Das hat nicht nur den Grund, weil wir gerne ausbilden und ne, auch Nachwuchs eben halt irgendwie auch wertschätzen, sondern weil es für uns auch essentiell ist. Und essentiell ist zu gucken, wo man Ausbildungen, die man vor 10 Jahren, 20 Jahren irgendwie ins Leben gerufen hat, dahingehend modifiziert, was unsere Anforderungen sind hier im Betrieb. Und Leute von, die jung sind, eben halt auch in die Richtung lenkt, wo sie dann, wenn sie Gesellen sind, wenn sie ausgelernt haben am Ende, dann auch wirklich als, vielleicht nicht gleich als Senior, aber als Junior wirklich eben halt auch effektiv einsetzen kann in Projekten. Auch das ist eben halt wieder für KMUs essentiell. Wir müssen sehr effektiv arbeiten, ohne dass wir hier eine Personalabteilung haben oder eine Rechtsabteilung, die irgendwie Abmahnungen rausschickt, wenn jemand 15 Minuten zu spät kommt. Will ich gar nicht, ne? Nicht falsch verstehen. Ich meine nur, wir sind darauf sehr angewiesen, dass Leute effizient arbeiten, das aus eigenem Impuls raus. Und das geht am besten, wenn man die Leute selber ausbildet und im Rahmen der Ausbildung auch schon betreut hat in eben halt bestimmten Fragen der Attitüde.
Ja, ich würde noch ergänzen, dass es schon sehr gut ist, wenn die in der Ausbildung schon mit rein starten, weil die einfach dadurch auch viel mehr Erfahrung sammeln. Und bei den virtuellen und erweiterten Realitäten kommt es da ehrlich oft drauf an. Ich glaube, viel mehr als in anderen Berufen, in anderen Bereichen, weil man halt auch viel lernt, indem man selber teils konsumiert, einfach nur die Brille aufhat, sich inspirieren lässt von irgendwelchen Games, von irgendwelchen Anwendungen, von Videos, was auch immer. Und das kriegt man in der Schule halt in der Universität auch dann selten irgendwie vermittelt. Hier im Job kriegt man das natürlich halt permanent mit. Man wird involviert, wenn es darum geht, Anwendungen auch zu testen, ne, Qualitätskontrollen zu machen, sich mit anderen auszutauschen, interdisziplinär. Und deshalb ist es für uns definitiv cool, wenn die möglichst früh einsteigen. Im besten Fall sind es natürlich auch Enthusiasten für das, was sie da tun. Das ist, glaube ich, auch wichtiger als bei manchen anderen Berufen, weil man doch auch wegen dem ständigen Fortschritt, der da gerade so stattfindet, sei es technologisch, aber auch in der Programmierung und auch in den Darstellungen und in den Hardware-Technologien, die wir da haben. Und da muss man sich einfach darauf einlassen, wenn man da möglichst erfolgreich sein will. Klar gibt es natürlich auch bei uns Leute, die ganz klar ihren Job machen wollen, ihre Nische haben und gar nicht mal so viel mit VR an sich zu tun haben, sondern doch Backend-Developer oder so sind. Aber auch da ist immer wieder wichtig, dieser Transfer zu, wo wird es dann eingesetzt, was ist jetzt die Anforderung an so eine virtuelle Realität und so weiter. Je früher also jemand sich damit beschäftigt, umso besser.
Ja, das ist, würde ich sagen, es kommt so ein bisschen darauf an, bei dem Berufsbild immersiver Mediendesigner, da ist es ja tatsächlich so, dass der Fokus auf dem Generalisten ist. Und das ist auch wichtig so, weil man eigentlich ähnlich wie beim Film jemand braucht, der Regie macht. Und dieser Mann oder auch diese Frau im besten Falle hat sozusagen, muss die einzelnen Fachbereiche kennen und muss dort halt dann mit den Experten und Spezialisten kommunizieren können. Auf der zweiten Ebene dann, wenn man in der Produktion drin ist, dann ist es auf der anderen Seite auch super wichtig, Experten zu haben. Also 3D-Künstler, die wirklich tief drin sind im 3D-Modeling, Programmierer, die Profis sind im Programmieren, die braucht man auch, um diese Dinge umzusetzen. Und gerade wenn man jetzt an sozusagen neuen Projekten dran ist, die quasi die Technologie immer wieder ein Stückchen weiter nach vorne pushen, dann ist diese Zusammenarbeit zwischen Generalisten und Experten enorm wichtig. Aber als eigentlicher immersiven Mediendesigner muss man dann schon in dem Sinne Generalist sein. Ja.
Jetzt wurde eine ganze Menge gesagt zur unternehmerischen Situation beziehungsweise zur Marktentwicklung und eben auch den damit verbundenen personellen Anforderungen beziehungsweise auch den Auswirkungen so eines Ausbildungsberufes. Ich würde gerne den Schwenk nochmal auf die Technologie selbst jetzt zurückmachen. Welche Vorteile bzw. auch Nachteile bzw. Grenzen bringen denn immersive Medien ganz grundsätzlich erstmal mit sich in ihrer Anwendung?
Also es gibt sozusagen auf der einen Seite tatsächlich diese Erfahrbarkeiten und eine Dimension, die da zum Beispiel jetzt noch dazukommt, sind sinnliche Erfahrungen. Also wir haben ein VR-Projekt gemacht für Noah Energy One, heißt das. Das ist das größte Solarkraftwerk in Dubai, was da gerade gebaut wurde in der Wüste. Und das ist ein VR-Erlebnis, was Sinneskomponenten mit beinhaltet. Man sitzt in einer kleinen Kabine und man hat dort Geruch, Wärme, Wind, die Teil des Storytelling werden. Das heißt also, man hat wirklich eine sinnliche Erfahrung. Die andere Sache ist, dass man durch den dreidimensionalen Raum eigentlich neu denken kann, wie Geschichten erzählt werden. Das ist auf der einen Seite eine richtige Herausforderung, Weil sozusagen, wenn man sich das anguckt, klassische Erzählstrukturen, die linear sind, die sind linear, weil man von A bis Z eine Geschichte erzählen kann. Also eine Musikkomposition oder die Dramaturgie von einem Film, die funktionieren so, weil die durchlaufen. Die Spannungsbögen, die sich so aufbauen, das ist alles bedingt durch die Linearität des Mediums. Wenn man jetzt interaktiv arbeitet, gibt es die nicht mehr in der Form. Also muss man überlegen, was sind die neuen dramaturgischen Mittel? Und was dann dazu kommt, ist, dass der sozusagen der Nutzer von diesen Medien aktiv dabei ist. Das heißt also, durch die Interaktion, dadurch, dass ich aktiv etwas mitgestalte, erhöht das eigentlich meine Fähigkeit zu lernen und auch vielleicht Sachen zu begreifen oder auszuprobieren, zu experimentieren. Und das ist etwas, was wir speziell halt so ein bisschen verfolgt haben in einem anderen Projekt, was wir gemacht haben während der Kunstbiennale in Lindau. Da haben wir eine App für die Kunstbiennale produziert, mit verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet. Wir haben aber auch mit meinem Studio ein eigenes Kunstwerk dazu zugesteuert, und das heißt Helios. Und Helios ist im Prinzip eine Musik- und Audiokomposition, die von Wetterdaten in Lindau gesteuert wird. Also je nachdem, wie das Wetter ist, ändert sich quasi diese 3D- und Audioskulptur. Und was wir da versuchen ist, wie können wir eigentlich den Ort oder den Betrachter mit einbeziehen? Und es gibt beispielsweise in der Kunst sozusagen diesen ganzen, ja, diese ganze Idee, dass der Zuschauer vollendet das Bild oder der Zuschauer vollendet die Geschichte, die man sich anhört. Und dieses eigentlich theoretische Konzept, ich lese eine Geschichte oder sehe mir ein Bild an und vervollständige das in meiner Fantasie, das kann bei interaktiven Medien real werden. Also ich kann im wahrsten Sinne des Wortes mitgestalten und zum Mitgestalter von einem Werk werden oder von einer Arbeit. Und das ist, glaube ich, etwas, was besonders ist an diesen Medien.
Bei der virtuellen Realität liegt der Vorteil definitiv darin, dass wir komplett abtauchen, auf der einen Seite. Wir haben damit einen kompletten Fokus und lassen uns ausnahmsweise mal nur auf eine Sache ein. Das ist gleichzeitig aber auch der Nachteil, weil wir dazu diese Brille brauchen. Und dadurch haben wir halt den höheren Aufwand, was die Technologie angeht. Bei Augmented Reality ist das ein bisschen anders. Wir sind da flexibler unterwegs. Wir können unser Handy dafür nehmen momentan. Und das hat mir mal gerade jeder dabei. Trotzdem sind wir momentan noch eingeschränkt, was die Technologie angeht. Wir haben da durch das Handy halt nicht so viele Möglichkeiten, das so realistisch darzustellen, weil uns teils noch die Erkennung der echten Welt fehlt, weil das Smartphone halt nur so klein ist und vor uns schwebt. Dadurch ist es limitiert, aber wie gesagt, halt auch sehr schnell und einfach zugreifbar.
Ja, ganz genau. Also das Handy haben wir eigentlich, oder das Smartphone haben wir eigentlich immer dabei in der Hosentasche und können uns so relativ einfach, schnell, wie vorhin auch schon mit dem Punkt der GPS, Funktionalitäten der Geolokalisierung, lokale Informationen relativ einfach eben halt dazugeben oder dazuholen und nicht wie bei einer VR-Brille eben halt eine spezielle Hardware, die wir dafür extra noch aufsetzen müssen, eben halt benutzen. Am Ende, und das ist sicherlich aber auch genau, da fangen die Nuancen zwischen weiß und schwarz oder schwarz und weiß an, dafür gibt es sehr viele Grauschattierungen, sind es erstmal beides immersive Medien. Und Immersion bedeutet, dass man Sachen eben halt in einer bestimmten Graduation deutlich klarer so wahrnimmt, als hätte man es erlebt oder weil man es eben halt auch erlebt hat, wenn auch eben halt im Zweifelsfall nur virtuell, was anders hängen bleibt, als es nur gehört, gelesen, erzählt bekommen zu haben. Und das ist auf jeden Fall ein Mehrwert, der natürlich bei VR deutlich stärker ist, als wenn wir uns Pokémon Go auf dem Mobiltelefon irgendwie reinziehen. Aber auch da, wir sehen es ja im Straßenverkehr, wie Leute teilweise ihren Blick nicht mehr vom Handy weglassen irgendwie, weil sie da eben halt etwas folgen. Also auch da merken wir, wie immersiv das schon ist, wenn man auf dem Smartphone im Zweifelsfalle AR-Content sich anschaut. Und da liegt erstmal der Mehrwert, mit dem man eine ganze Menge sehr verschiedene Sachen machen kann und Werte schaffen oder eben halt auch Nonsens natürlich konsumieren kann.
Ich glaube, da gibt es tatsächlich noch auch sehr viele Nachteile und Herausforderungen. Sagen wir mal, auf der einen Seite, wie gesagt, dass die Dramaturgie noch gar nicht klar ist. Man muss die erstmal finden. Dann gibt es einfach noch nicht viele Erfahrungswerte mit Augmented Reality beispielsweise. Wir hatten die Szenario jetzt bei unserer Eröffnung. Da hatten wir als Teil von dieser Sache sogenannte Triggerbilder. Also Fotos, die liegen da und dann scannt man die Fotos mit dem Handy, mit der App und dann werden auf diesen Fotos 3D-Inhalte gezeigt. Ja, dann haben wir so einen kleinen Hinweis, guck dir die Fotos an, und sie quasi das AR-Experience. Und was dann aber ein paar von den Nutzer, Nutzerinnen gemacht haben, die haben sich alle möglichen Fotos angeguckt, die im Raum hingen. Da waren Poster an der Wand aufgehangen und die haben sich diese Poster angesehen mit der AR-App, die aber gar keine AR-Inhalte hatten. Und da haben wir gedacht, oh, die stehen da gerade und warten, dass da irgendwas passiert, aber das ist gar nicht Teil des Experience. Ne? Das war für uns ein sehr wichtiges Learning zu sagen, wie können wir das eigentlich vermitteln, dass das intuitiv wird und dass Leute das verstehen. Das ist halt eine Sache, die wirklich eine große Baustelle ist. Und dann eine zweite Sache ist, wir sind halt andauernd mit der Technik auch am Kämpfen. Also wenn man sich das zum Beispiel ansieht, wenn man so eine App in den App Store reinbringt, die Geräte, die da draußen sind, selbst neuere Geräte, sind immer noch relativ schlank, was die Hardware anbelangt. Also wie kann man das überhaupt ans Laufen kriegen? Wie kann man das jetzt so programmieren? Man muss sozusagen auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner sein, was die Leistungsfähigkeit der Technik anbelangt und trotzdem versuchen, irgendwo dann damit Inhalte zu produzieren, die attraktiv sind und die auch das quasi den Mehrwert nutzen von dieser Dreidimensionalität. Da gibt es viele technische Herausforderungen und auch konzeptuelle Herausforderungen, die man noch lösen muss. Ja.
Okay, und um das nochmal zu spezifizieren, jetzt im Kontext der Berufsbildung beziehungsweise auch der Bildung ganz allgemein, wie machen sich da Ihrer Meinung nach diese Vorteile am ehesten bemerkbar?
Ich habe von beruflicher Bildung gesprochen und da ist halt gerade der Einstieg etwas leichter, weil die Unternehmen meistens halt das nötige Kleingeld für die Hardware haben und meistens für Einzelentwicklung. Im schulischen Bereich hat es ein Riesenpotenzial, ne? Da müsste es eigentlich als allererstes eingesetzt werden, meiner Meinung nach, weil wir so, ja, denken wir nur mal an virtuelle Klassenfahrten, ne? Statt nur ins Nebendorf zu fahren, könnte man damit halt mal eben virtuell nach Australien oder ans Ende der Welt halt reisen. Und all das war auch schon verfügbar und möglich. Wurde nur nicht eingesetzt. Woran es genau gescheitert ist, Hardware wahrscheinlich, aber wahrscheinlich auch die Kompetenz, die digitale Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer und die Unterrichtskonzepte und vielleicht auch liegt es am Curriculum, gibt es verschiedene Argumente. Bin mir aber ziemlich sicher, dass das in Zukunft da Einsatz finden wird. Es gibt auch schöne Apps mit Augmented Reality, die eigentlich nur darauf warten, eingesetzt zu werden. Es gibt Komplettlösungen für Virtual Reality, mit denen man im Klassenraum genau solche Studienreisen, Klassenfahrten, was auch immer, machen kann, unkompliziert. Und wer weiß, vielleicht hilft ja der Digitalisierungspakt dabei, das ein bisschen zu verbreiten.
Ich meine, ich habe gestern gerade witzigerweise im Radio gehört, dass der Berliner Senat jetzt gerade beschlossen hat, damit anzufangen, die 7. Klassen mit Tablets auszustatten. Und ich dachte, wow. Das ist ja jetzt mal also schön, dass das passiert. Man will es ja nicht immer auch nur negativ sehen und so weiter. Im gleichen Augenblick habe ich aber auch gedacht, vielleicht ist es mittlerweile so spät, dass wenn jetzt damit, dass man vielleicht jetzt schon Gedanken machen müsste, ob Tablets nicht schon eigentlich vor 10 Jahren man jetzt gleich mit einer neuen Technologie anfängt. Aber es ist natürlich wahnsinnig schwierig, das gut sortiert, gut strukturiert, gut vorbereitet und dann eben halt für alle Klassen und Jahrgänge übergreifend zu etablieren eben halt. Und irgendwo muss man anfangen. Und deswegen fand ich es erstmal eine gute Nachricht, dass man anscheinend jetzt anfängt, die 7. Klassen mit Tablets auszustatten. Aber es sind genau die Gründe, wie Jens sagte, es sind Kostenfaktoren, es sind Datenschutzfragen, es sind Verfügbarkeitsfragen. Supply Chains waren jetzt in den letzten Jahren gerade pandemiebedingt auch nicht irgendwie einfach zu umgehen. Und auf der anderen Seite gibt es Oculus-Headsets in Deutschland eigentlich. In ein paar Wochen soll es ab Dezember angeblich, soll man sie dann jetzt auch wieder hier kriegen können in Deutschland. Aber im Moment könnte eine Schule gar nicht Oculus-Brillen beziehen, weil sie offiziell in Deutschland gar nicht vertrieben werden. Also es gibt verschiedenste Problemstellungen, mit denen man da zu tun hat, die es natürlich erklärbar machen, warum wir da noch weit von entfernt sind. Ich weiß auch nicht, wie die Schulen alle mit Wi-Fi ausgestattet sind und in welcher Bandbreite und so weiter und so fort, um sowas darzustellen. Also es gibt da verschiedene Bottlenecks, glaube ich, durch die man sich angucken muss und so weiter und so fort. Ich glaube auch, dass wir uns eigentlich auch einen Gefallen tun, wenn wir so ein Medium zwar benutzen und auch effektiv benutzen, aber es nicht zu sehr als Hoffnungsschimmer oder als Ersatz für alles andere sehen irgendwie. Klar, man kann sogar auch Sportunterricht in VR machen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das notwendig ist oder ob wir nicht tatsächlich auch einen Sportunterricht mit echtem Team und auf dem Platz und auch merken, wer ein bisschen zu ruppig ist und so weiter. Also ob das nicht auch zu so einem sozialen dazugehört irgendwie so. Ich habe gestern auf einer anderen Veranstaltung gesagt, ich glaube, das ist wahnsinnig gut, was wir da für Möglichkeiten kriegen. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn man ab und zu mal einfach auch nochmal im Dreck spielt irgendwie. Ich glaube, unser Immunsystem und so weiter schätzt das durchaus auch wert, wenn wir so ein paar Sachen auch einfach weiter so machen, wie man sie gemacht hat irgendwie so. Und das ist im Bildungsbereich, glaube ich, auch so, dass man damit eine Menge Mehrwerte schaffen kann, wenn man es richtig einsetzt. Aber auch nicht als Lösungsmittel für viele Fragen und auch nicht für die Frage, ob man damit Lehrkräfte ersetzen kann oder Bildung billiger machen kann, zum Beispiel sehen darf. Davon möchte ich ganz explizit warnen, das nicht aus dem kaufmännischen Blickwinkel zu betrachten, sondern man muss dafür investieren wollen in Jugend, in Zukunft, in Ausbildung, in Technologien für die Ausbildung, aber es auch wirklich als Investition begreifen und nicht erst dann anfassen, wenn man das Gefühl hat, dass man damit jetzt Geld sparen kann auf irgendeiner
Seite. Also ich glaube, dass gerade bei Berufsvermittlung, also bei Berufsbildern und auch bei Berufstrainingsszenarien, ist das halt wesentlich, dass ich letztendlich in einem realen Szenario mich befinde, also real in Anführungszeichen in einem immersiven, sagen wir mal in einem 3D-Environment. Und dieses Environment gibt mir die Möglichkeit, Handgriffe zu lernen, Zusammenhänge zu lernen oder auch den Aufbau von der Maschine kennenzulernen. Ich kann da reinsteigen, ich kann die von innen sehen, was normalerweise gar nicht geht, wenn ich das mache. Ich kann auch bestimmte Handgriffe üben. Ich kann Sicherheitsaspekte lernen, ohne dass mir was passiert, sozusagen. Da gibt es zum Beispiel ein Projekt von der Deutschen Bahn. Die haben halt bei der Ausbildung von Schaffnern und Schaffnerinnen, da wird das Koppeln von Zügen geübt. Und früher mussten die dafür immer einen Zug ranholen. Das ist ziemlich aufwendig. Wenn jetzt aber die Lehrlinge dort in der VR lernen, wie man Zug koppelt, dann passiert da schon unheimlich viel, einfach nur auf dieser virtuellen Ebene. Das andere ist ein tolles Beispiel für eine App, die genutzt wird, um Lackierern das Lackieren beizubringen bei VW. Und da wird sozusagen ich trainiere das Lackieren. Mein VR-Controller ist im Prinzip wie die Lackierpistole. Ich zeichne das auf, was ich dort gemacht habe. Und wenn ich dann Replay mache, dann kann ich genau sehen, wann habe ich meine Hand im richtigen Winkel gehalten oder wann nicht. Dann gibt es eine Heatmap, da war ich zu nah dran, da ist zu viel Farbe, da ist zu wenig Farbe. Also das sind alles Informationen, die ich normalerweise in einer realen Situation gar nicht zur Verfügung habe. Und das ist der Mehrwert, glaube ich, beim Lernen. Ja.
Dann würde mich zum Abschluss noch interessieren, welche Entwicklungsbedarfe bzw. auch welche Entwicklungsmöglichkeiten Sie für AR und VR realistischerweise für die nahe Zukunft sehen. Wohin geht die Reise? Was kann man da erwarten in der Entwicklung von immersiven Medien?
Momentan sprechen wir ja mit den virtuellen und erweiterten Realitäten eigentlich nur zwei Sinne an, ne? Nämlich das Visuelle, das Auge und das Auditive, also das Ohr. Und natürlich haben wir noch weitere Sinne, die wir ansprechen können. Beispielsweise das Fühlen, indem wir halt das, was wir in den Welten sehen, halt wirklich auch anfassen können und erleben können. Und wir wollen das Ganze aber vielleicht auch riechen. Und da gibt's auch interessante technologische Lösungen, die da bereits unterwegs sind. Und dass halt jeder Sinn halt angesprochen wird. Und das ist halt gerade technisch noch sehr herausfordernd, weil es noch mal zusätzliche Hardware erfordert. Und wie wir ja schon heute mehrfach gesagt haben, ist nun mal ein limitierender Faktor leider die Hardware, die wir oft brauchen, gerade für virtuelle Realitäten, aber auch für neue Generationen von Augmented Realities. Ne, bei den VR-Brillen können wir uns klar sein, da brauchen wir weiterhin die Brillen. Da gibt es zwar Ansätze, das mit irgendwelchen holographischen Displays zu machen und so, aber die sind auch noch nicht so weit und gerade auch nicht, können sie ja noch nicht das ausfüllen, was sie wollen. Bei Augmented Reality steht immer weiter der Fokus auf einer neuen Hardware-Generation, nämlich Brillen, die, ja, wie die wir jetzt auch zur Sichtkorrektur tragen, in dem Formfaktor, sodass man sie einfach aufsetzt und Informationen ins Sichtfeld bekommt. Das ist aber physikalisch sehr schwierig, das zu entwickeln, aber wir hoffen uns natürlich, dass dann nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine interessante Revolution auf den Markt kommt. Ja, aber all das, ne, egal worüber wir jetzt hier technisch gerade gesprochen haben, hat natürlich die Absicht, ja, die Vorteile, den Erfolg dieser immersiven Technologien weiter auszuführen. Denn wir können damit Dinge machen, die halt in der echten Welt einfach nicht möglich sind. Da bleiben wir nun mal noch einmal kurz bei den Trainings, in denen wir uns halt mit Brille in eine andere Situation versetzen, dann den kompletten Fokus auf diese eine Situation setzen, weil ja um uns herum alles abgeschirmt ist und das Ganze viel intensiver wahrnehmen können. Ne, so können wir halt gerade in den Trainings halt Unfälle vermeiden zum Beispiel. Wir können aber auch in Vertriebs- oder Leadership-Coachings auch den Erfolg deutlich steigern, indem man halt einfach viel besser gelehrt wird Und last but not least kann man natürlich auch Reisekosten sparen. Ne? Ich meine, wir sind jetzt Videokonferenzen stark gewöhnt, kennen aber auch alle die Einschränkungen davon. Und da gibt es so enorm viele Vorteile, die so eine virtuelle Kollaboration mit Avataren und so bietet, verglichen zu Videolösungen und natürlich auch zu Reisekosten und natürlich Emissionen durch die Reise. Also deshalb auch ein ganz spannender Aspekt, in dem ich da coole Entwicklungen erwarte.
Also da gibt es, glaube ich, ein paar interessante Sachen. Also auf der einen Seite wird natürlich auch hier künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen. Das fängt ja jetzt auch schon an, dass sozusagen Systeme, in denen Avatare oder Antwortsysteme halt mit KIs betrieben werden oder in denen auch Inhalte mit KI-Technologien generiert werden. Das ist eine Sache, die wird einen großen Einfluss haben. Und die zweite Sache, die, glaube ich, wirklich auch richtig spannend ist und die, wo wir gerade kurz davor sind, dass quasi Augmented Reality-Brillen rauskommen, die wirklich dann auch in der breiten Masse genutzt werden können. Und das ist eine richtig große technologische Herausforderung. Also es gibt schon einen Grund, warum Konzerne wie Apple oder Google oder Microsoft, die arbeiten alle daran und die verschieben auch immer wieder den Release-Termin sozusagen von dieser neuen Hardware. Aber wenn ich mir so angucke, was gerade so passiert, Qualcomm ist zum Beispiel einer der großen Chip-Hersteller in diesem Bereich und die haben gerade ein sogenanntes Referenzdesign rausgebracht für AR-Brillen, die konsumerfreundlich sein sollen. Also das heißt, in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, glaube ich, werden da ein paar richtig spannende Geräte rauskommen. Und das kann tatsächlich eine Revolution sein in der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Also wenn ich eine AR-Brille habe, die ich im alltäglichen Leben anhaben kann, während ich über die Straße laufe und dort dann 3D-Inhalte einblenden kann und andere Informationen, dann brauche ich mein Handy nicht mehr in der Form. Dann bleibt das Handy in der Tasche und meine Brille wird sozusagen zum Handy und zum Informationsdisplay. Da warte ich mit wirklich, da bin ich gespannt drauf und nicht nur ich. Also ich denke, viele Leute in der Branche warten darauf, dass dieser Schritt passiert, ne? Und die Inhalte, die wir jetzt gerade produzieren, die sind sozusagen AR Glasses ready. Also der Schritt für uns jetzt technologisch darauf zu gehen, der ist gar nicht so groß. Ne? Also in dem Moment, wo das kommt, wird das wirklich nochmal ein Game Changer.
Ja, man könnte da jetzt noch viel ergänzen. Also es ist ja alles, es ist eine Evolution und wird niemals stillstehen. Und ich glaube, wir haben jetzt hier schon sehr viel angerissen, auch mit Trainings und edukativen Inhalten. Am Ende stellen wir fest, gerade wenn wir uns gerade in die Diskussion zum Metaverse begeben, ohne das Fass jetzt aufmachen zu wollen, merken wir, dass da über sehr viel geredet wird, was in den Anfängen steht, was wo viele Leute verschiedene Vorstellungen haben, aber keiner weiß, wie es am Ende aussieht. So wie wenn man über das Internet 1970 geredet hat. Und ich glaube, genau da befinden wir uns hier auch mit VR, AR und so weiter. Wir wissen, es wird eine wahnsinnige Evolution auf der technischen, aber auch auf der inhaltlichen Seite geben. Diese Brillen, die wir sie jetzt kennen, werden in 5 Jahren, ich sage jetzt mal 5 Jahre, lass es 3 sein oder lass es 7 dauern, aber ne, so in so einem Zeitfenster nicht mehr da sein. Dann werden es entweder wird es in so eine Brillen integriert sein, die man aus dem konventionellen Brillenmarkt kennt, oder in Form von Kontaktlinsen oder stattfinden. Und das definiert natürlich auch, welche Art von Content wir dann da drinne augmentieren oder virtualisieren können. Also ob wir unsere SMS und WhatsApp direkt auf die Retina projiziert kriegen und gleichzeitig Google Maps Informationen oder aber auch zweimal gegen das Ding tappen und plötzlich fadet die gesamte Welt aus und ich befinde mich in Meta Horizon Coworking Spaces. So, ne? Da wird es hingehen, früher oder später. Und das ist wahrscheinlich auch ein elementarer Teil des Metaverse. Und die Diskussion darum, und deswegen habe ich es hier gerade reingeworfen, sagt uns, dass wir uns zwar gerade über VR, AR, XR unterhalten, aber selbst das mittlerweile nach 8 Jahren schon ein Thema ist, da braucht die Industrie schon neue Buzzwords, weil das ist schon längst veraltet, das ist schon gar kein Buzz mehr irgendwie so. Und das ist der ständige Motor, was manchmal auch Gefahren birgt für Unternehmen wie unsere oder für eine Industrie, dass sobald das Ganze anfängt, sich zu etablieren, der ganze Zirkus schon weiterzieht. Irgendwie man das Gefühl hat, oh, muss ich mich auch schon jetzt mit NFTs und so weiter und so fort beschäftigen, oder kann ich einfach mal nur VR-Content produzieren, was wir in ein paar Jahren machen. So, ne? Und aber das ist die Realität und das finde ich eigentlich auch spannend, das finde ich auch gut. Evolution muss stattfinden, auch in dieser technischen und auch in der kreativen Welt. Und wo die Reise genau hingeht, werden wir sehen. Aber klar ist, dass wir in diesen Bereichen garantiert mehr Arbeit, mehr Nachfrage, mehr Bedarf haben werden, egal wie die Brillen dann aussehen oder ob das in einem konventionellen Internet oder einem Metaversum stattfindet. Wir brauchen da Leute, die sich damit auseinandersetzen, die damit arbeiten, die damit aber auch spielen, also auf Konsumenten- und auf Herstellerseite letztlich.
Und damit bedanke ich mich bei allen Beteiligten an der heutigen Episode. In der kommenden Folge werden wir uns mit den Hintergründen zum bereits angesprochenen Berufsbild GestalterInnen für immersive Medien beschäftigen, bevor wir dann im weiteren Verlauf einige Projekte aus der Berufsbildung vorstellen werden, in denen bereits mit AR und VR Lehr- und Lernangebote entwickelt worden sind. Alle weiteren Infos zum Podcast finden Sie auch auf www.voraus.de/podcast und www.qualifizierungdigital.de. Abonnieren können Sie den Podcast ebenfalls auf Spotify, Google Podcasts und Deezer. Wenn Sie außerdem keine Infos rund um diverse Themen der Berufsbildung mehr verpassen möchten, folgen Sie unseren Kanälen des AusbilderInnenportals auf Instagram und Twitter unter @voraus-de und abonnieren Sie den Newsletter unter www.voraus.de/newsletter.
Vorausgehört ist eine Produktion des Bundesinstituts für Berufsbildung mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des Förderprogramms Digitale Medien in der beruflichen Bildung.